Wir wollen dir danken, lieber Vater im Himmel. Du hast diesen ganzen Tag bereitet, dass wir uns freuen und dass wir fröhlich sind in dir. Du hast auch Gnade jetzt für diese Abendstunde, dass wir einmal hinhören dürfen zu dir, auf dein herrliches, dein ewiges, dein wunderbares Wort. Du allein kannst dir schenken, dass dein Wort heute Abend auch für uns zu Geist und Leben wird. Nimm uns alle jetzt hinein in deinen Frieden, dass wir innerlich Hörende sein dürfen auf dich, den Ewigen. Amen. Unser Gesamtthema für die nun beginnende Freizeit heißt ja Leben und besondere Botschaft des Apostel Paulus. Und möchte ich heute Abend beginnen, Paulus, der Beter. Wir wollen ein Gebet dann von Paulus uns ansehen. Aber zuerst möchte ich doch einige Worte vorwegschicken. Wer die Bibel liest, das Neue Testament, da hat ja viele Briefe, die fangen alle mit einem Wort an, das heißt Paulus, nicht? Und da macht man sich Gedanken, wer ist dieser Mann? Und dann beschäftigt man sich doch irgendwann einmal mit diesem Paulus. Wir haben also 13 Briefe, die er geschrieben hat. Und wenn man ein wenig in diese Briefe hineinschaut, dann staunt man über den ungeheuren Reichtum an Gottes Offenbarung, an Klarheit, an Wahrheit, wie sie uns wenig sonst noch begegnet. Wir haben einige Stellen beim Apostel Paulus, von denen man wirklich sagen kann, die sind einmalig in der ganzen Literatur. Wir haben ja gestern Epheser 1 betrachtet, einige Verse. Es ist ein einziger Satz, diese 12 Verse von 3 bis 14. Ich habe dann wieder an meinen Bruder Arnulf Heller gedacht, den ja einige vielleicht noch kennengelernt haben. Der hat vor circa 50 Jahren über diesen Text mal gesprochen. Da habe ich ihn zum ersten Mal über so diesen Text gehört, Epheser 1. Er fing so an: Liebe Geschwister, ich habe jetzt diesen einen Satz circa 50 Mal gelesen. Und jetzt fange ich an, ihn ein wenig zu verstehen. Und zwar ein sehr begabter Mann, der Adolf Hiller. 50 Mal gelesen und dann fange ich an, ihn ein wenig zu verstehen. Wir können mal prüfen, ob wir auch schon 50 Mal gelesen haben. Ein gehaltvoller Satz. Also die Briefe des Apostel Paulus. Das wäre etwas, was man besondererweise betrachten kann. Das Zweite, er wurde ja berufen vom Herrn, das Wort zu predigen, das Wort der Wahrheit. Und dann haben wir ja, wie er durch den Heiligen Geist mit Barnabas ausgesandt wurde zur Mission und wie sie ihren Dienst getan haben, wie sie ihre Missionsreisen getan haben. Wir haben in Apostelgeschichte 13 die erste Missionsrede des Apostel Paulus, die uns überliefert ist, Verse 16 bis 41. Dann haben wir noch eine zweite Missionsrede, die uns überliefert ist von dem Apostel Paulus, der hat an Athen gehalten. Apostelgeschichte 17, wieder in einer ganz anderen Art und Weise, wie dort in Apostelgeschichte 13. Und dann ist es interessant, liebe Geschwister, wenn man einmal die Reisen des Apostel Paulus verfolgt. Die meisten haben ja in ihrer Bibel hinten eine Landkarte und dann hat man ja oft solche Zeichen. Die erste, zweite und dritte Missionsreise des Apostel Paulus, das soll man mal verfolgen, liebe Geschwister. Und soll man sehen, diese gebirgige Gegend da, Türkei, Kleinasien, wie viele Kilometer dieser Mann dort zu Fuß zurückgelegt hat. Dann kann man nur staunen. Dann hat er ja einen Beruf gehabt, er war Zelt- und Teppichweber. Und dann wurde ihm ja gesagt, schon in seiner Bekehrung, wie viel er leiden wird für den Herrn. Der hat ihm also nicht gesagt, wie viel er leisten soll, sondern wie viel er leiden wird. Er hat ja im 2. Korintherbrief einiges davon geschrieben. Ich greife nochmal Kapitel 11 heraus. Da haben wir von Vers 23 bis Vers 27 eine ganze Auflistung. Da spricht er von Lebensnöten, erwähnt er drei Stück. dann führt er Todesnöte an, 5 Stück. Dann hat er Reisenöte, 8 Mal. Und dann Dienstnöte, auch 8 Mal. Also man sieht, der Mann war tief in Leiden. Wir finden auch einiges in der Bibel über seine Herkunft, über sein Elternhaus, wie das Elternhaus verlassen hat, nach Jerusalem gegangen ist, Tora zu studieren bei Gamaliel. Er kommt, herzlich willkommen.
Wir haben uns zu spät, tut mir leid. Du.
Ja, macht nichts, wir haben trotzdem angefangen.
Ja, schön.
Und dann gibt er ja auch im Philipperbrief ein Zeugnis über sein bisheriges Leben, was ihn alles geprägt und gestaltet hat. Unter anderem sagt er da, dass er vom Stamm Benjamin ist. Und das ist ganz interessant, wenn man diesen Gedanken einmal verfolgt, er ist vom Stamme Benjamin. Wir kennen sicherlich alle in 1. Mose 49 die Weissagung des alten Jakob kurz vor seinem Tod über seine Söhne. Und da greifen wir nun mal die Weissagung von dem Benjamin heraus. Die steht 1. Mose 49, Vers 27. Da heißt es, Benjamin ist ein Wolf, der zerreißt. Am Morgen verzehrt er Raub und am Abend verteilt er Beute. Ich glaube, man kann keine bessere Kurzbiografie von dem Apostel Paulus geben, als wie sie hier steht. Am Morgen seines Lebens war er der Wolf, der die Gemeinde Gottes verfolgt, zerstört hat, wo er nur konnte. Und nach seiner wunderbaren Umkehr am Abend verteilt er Beute. Und diese Beute haben wir ja immer noch unseren Nutzen, wenn wir diese vielen Briefe des Apostel Paulus lesen. Dann haben wir noch die Segnung von Mose. Die steht dann im 5. Buch Mose. Im Kapitel 33, Vers 12, da sagt Mose von Benjamin, der Liebling Jehovas, in Sicherheit wird er bei ihm wohnen. Er beschirmt ihn den ganzen Tag und zwischen seinen Schultern wohnt er. Also zwei wunderbare Weissagungen. Wir merken, es steht also nicht umsonst in der Bibel, dass er vom Stamm Benjamin ist, dass wir hineinschauen in diese Dinge und etwas sehen im Blick auf ihn. Und bei der letzten Stelle eben auch im Blick auf die Gemeinde Gottes. Denn er vertritt ja die ganze Gemeinde Gottes, von der gesagt wird, der Liebling des Herrn, in Sicherheit wird er bei ihm wohnen. Das darf uns allen immer wieder neuer Zuspruch sein, dass wir die Geliebten Gottes sind. Aber etwas, was mich bei dem Apostel Paulus, wenn ich mir sein Leben betrachte und ansehe, am meisten bewegt, Paulus der Beter. Wenn man das alles ansieht, was er gereist ist, was er gearbeitet hat, was er gepredigt hat, für Gemeinden, die er gegründet hat, und all die Dinge bedenkt, und dann immer wieder liest in den Briefen, was für ein Beter er gewesen ist. Er sagt manchmal in den Briefen, dass er Nacht und Tag für sie betet. Merkwürdige Reihenfolge, Nacht und Tag. Wir würden sagen, Tag und Nacht. Warum sagt der Jude, ist umgekehrt? Wenn wir das erste Buch Mose hineinsehen in die Schöpfungsgeschichte, wie heißt es bei jedem Schöpfungstag? Aus Abend und Morgen ein neuer Tag. Das ist das Wunderbare bei Gott. Es geht immer aus dem Abend, aus der Nacht hinein in den Tag. Ein wunderbares prophetisches Geheimnis, dass bei Gott das Letzte nie die Nacht ist, sondern das Letzte ist immer der Tag. Die Nacht, die Finsternis hat keine Bleibe. Nacht und Finsternis wird dann nicht mehr sein. Schon ausgedrückt in diesen wunderbaren Gedanken von der Schöpfungsgeschichte und von dem Beter Paulus, Nacht und Tag. Fast in jedem seiner Briefe fängt es an, ich danke meinem Gott für euch alle. Ich bin schuldig. Und was er alles immer wieder sagt, wie ihn sein Herz bewegt, für Einzelne und für die Gemeinde Gottes zu beten. Wir haben eigentlich nur zwei Briefe, wo am Anfang der Dank bei ihm fehlt. Das ist der Galaterbrief und der Titusbrief. In allen anderen Briefen finden wir immer wieder, wie er seinen innigen Dank seinem Gott darbringt. Paulus, ich staune über ihn, wie dieser Mann bei seiner vielen Arbeit, bei seinen vielen Reisen, wie immer wieder ein Mann des Gebetes gewesen ist, wie immer wieder Zeit hatte zu beten. Und ich glaube, dass das Gebetsleben des Apostel Paulus, neben all den Offenbarungen, die der Herr gegeben hat, eben sicherlich das Entscheidende war, dass der Mann das geworden ist, was er geworden ist. Es soll uns ermuntern, dass wir uns auch mehr und mehr ins Gebet hineinführen lassen. Wir können ja eigentlich immer so fragen, wer darf eigentlich beten? Und das würden wir sagen, jeder darf beten, nicht? Und das ist vollkommen richtig. Aber ich glaube, liebe Geschwister, für ein wirkliches Gebetsleben gibt es nach der Schrift zwei Voraussetzungen. Der eine finde ich im Alten Testament, der andere im Neuen Testament. Der eine steht im Psalm 32. Wir kennen die Geschichte von David, wie David gesündigt hat und wie es dann in ihm wird. Tag und Nacht keine Ruhe. Und dann heißt es weiter, dann tat ich dir meine Sünde kund. Dann heißt es, und du hast vergeben. Und wie geht es weiter? Darum wird jeder Fromme zu dir beten. Wir merken also, eine ganz wichtige Voraussetzung für ein ständiges Gebetsleben ist, dass der Herr uns die Sünde vergeben hat. Dann ist das Herz immer wieder bewegt, Gott zu danken, die Nähe Gottes zu suchen. Das Zweite, unser Paulus selbst. Wir kennen alle die Geschichte auf dem Wege nach Damaskus, was er erlebt hat, wie dann der Ananias zu ihm gehen soll und wie er große Bedenken beim Herrn anmeldet. Und was wird ihm gesagt? Siehe, er betet. Ganz gewiss hat der Paulus, damals noch Saulus, als ein frommer Rabbiner, immer wieder gebetet. Die Psalmen, und was sie sonst an Gebeten hatten, er wird immer ein Beter gewesen sein. Aber nun etwas ganz Neues. Er hat eine Offenbarung Gottes erlebt, dort vor Damaskus. Und wenn man eine Offenbarung Gottes erlebt, dann kommt einfach immer wieder dieses Große und dieses Wunderbare. Siehe, er betet. Und ich glaube, liebe Geschwister, wenn wir zu einem Gebetsleben kommen wollen, dann sollte das beides auch in unserem Leben sein. Dass wir wissen, der Herr hat mir meine Sünde vergeben. Darum wird jeder Fromme zu dir beten. Und dass wir auch wissen, der Herr hat sich mir geoffenbart. Ich darf glauben, hinein in den Namen Jesu. Und das ist immer etwas Bewegendes hin zum Gebet. Vielleicht ganz kurz einige Punkte. Wie sollen wir beten? Ich habe mal ein paar Punkte hingeschrieben, was die Bibel sagt. Einmal im Glauben. Es ist so wichtig, dass man im Glauben betet. Nicht irgendwie im Zweifel, sondern in der Gewissheit des Glaubens. Aufgrund des Wortes Gottes. Dann sagt die Bibel, wir dürfen im Heiligen Geist beten. Das sind wir wieder bei dem Thema Offenbarung, nicht? Dass er sie uns offenbart hat, dann gibt er uns auch seinen Geist. Dass wir in diesem Heiligen Geist beten. Ein anderes, so sagt es die Bibel, dass wir in der Wahrheit beten. Ich glaube, Gott achtet sehr darauf, dass wir im Innersten wahr sind in unseren Gebeten. Gott würde sich nicht freuen, wenn wir uns im Gebet schöner machen, als wir sind. Gott hat es viel lieber, wenn wir ihm sagen, so bin ich, in der Wahrheit. Vielleicht ist etwas ganz wichtig, dass wir im Willen Gottes beten. Wie heißt es im 1. Johannesbrief? Wenn wir im Willen Gottes beten, dann haben wir die Bitten, die wir von ihm erbeten haben. Es ist etwas Wunderbares, dass wir also nicht nur uns einfach hinsetzen und denken, jetzt werde ich mal 2 Minuten beten oder 5 Minuten, sondern dass wir irgendwie uns innerlich sammeln. Dass wir in dieser Weise in die Gegenwart Gottes treten. Ich will jetzt nun ein Gebet des Apostel Paulus dann vorlesen und das dann kurz betrachten, dass wir auch mal sehen, wie biblische Gebete sind. Wir werden sie erkennen, wir werden sie schon gelesen haben. Aber ich merke oft, liebe Geschwister, an mir selbst und auch an meinen Geschwistern, dass unsere Gebete oft einen gewissen Abstand zu biblischen Gebeten haben. Und deswegen ist es wieder gut, wenn man sich in ein Gebet der Bibel hinein vertieft. Man kann es dann in den gleichen Worten beten, man kann es aber auch irgendwie im Sinn dieses Gebetes dann dem Herrn bringen. Bevor ich das Wort lese, vielleicht noch einen anderen Gedanke. Es ist also im Philipperbrief Kapitel 1 das Gebet, das wir lesen. Da haben wir vorher ja auch wieder das, was ich sagte. Paulus sagt, ich danke meinem Gott bei aller meiner Erinnerung an euch alle Zeit, in jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue. Das hat mich mal ganz besonders bewegt, dass man auch das Gebet mit Freuden tun kann, nicht? Also nicht nur mit Seufzen, mit einem inneren Schmerz, sondern wirklich in einer inneren Freude, Gott zu nahen und in dieser Freude ihm das Gebet darzubringen. Hat zwar einen Grund, wie wir hier in dem Text sehen. Der Grund, dass er dieses Gebet mit Freuden tut für die Philipper, ist der, wegen eurer Gemeinschaft, eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tage an durchgehend bis jetzt. Das hat Paulus in Philippi erlebt, als er dort in Europa die erste Station hatte, das Evangelium verkündigte, einige zum Glauben kamen, darunter die Lydia. Gleich waren sie aktiv für das Evangelium. Und das haben die Philipper durchgehend getan im Dienst des Apostel Paulus. Und darum sagt er, dass er in guter Zuversicht ist, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird bis auf den Tag Jesu Christi. Wir tun diesen zweiten Teil meistens immer für sich allein bringen. Er gehört in den Zusammenhang, wo die Teilnahme, die Gemeinschaft am Evangelium ist. Da ist die gute Zuversicht, dass das gute Werk auch wirklich vollendet wird auf den Tag Jesu Christi. Und jetzt will ich das Gebet lesen, das wir uns kurz ansehen wollen. Philipper 1, die Verse 9, 10 und 11. Ich lese den Vers 8 dazu. Also Philipper 1, von Vers 8 bis 11. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit dem Herzen Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Ich habe den Vers 8 noch dazu gelesen. Er zeigt uns, aus welcher inneren Haltung der Apostel Paulus dieses Gebet, die Verse 9, 10, 11, bringt. Wie ich mich nach euch allen sehne, mit dem Herzen Christi Jesu. Für Herzen steht hier ein besonderes Wort. Bruder Günther Meyer-Gerber hat es auch erwähnt. Wenn man es ganz derbe übersetzt, heißt Eingeweide. Kommt doch einmal so übersetzt vor. Bei dem Judas, der kopfüber herabgestürzt ist. Aber man bringt es meistens eben für das Innere, für die inneren Empfindungen, für die inneren Gefühle. Und das haben halt die Übersetzer meistens zusammengefasst mit dem Herzen. Es sind die innersten Gefühle, die einen Menschen bewegen. Dass wir es halt auch beim Gebet haben, sollten wir vielleicht zweierlei bedenken, zwei Worte erwähnen. Das eine steht Kolosser 3, Vers 12. Da wird uns ja gesagt, zieht nun an, ihr Auserwählten, ihr Heiligen und Geliebten, und wird das erste genannt, herzliches Erbarmen. Dieses Herzliche ist das gleiche Wort wie hier, das mit Herzen übersetzt wird, das innerste Erbarmen. Und wenn man die Schrift hineinsieht, dann finden wir, dass es gerade das ist, was uns von Gott gesagt wird, dass er in diesem innersten Erbarmen ist. In einem Lied kommt das sehr schön zum Ausdruck, da heißt es, dem allemal das Herze bricht, wir kommen oder kommen nicht. Immer ist er bewegt, wenn wir kommen voller Freude, wenn wir fernbleiben voller Schmerz. Dieses innere Bewegtsein. Dann haben wir das Wort in dem kleinen Philemonbrief dreimal. Ich möchte nur die dritte Stelle nennen, das ist Vers 20. Da heißt es so wunderschön, ich schaue jetzt mal zu dir, lieber Bruder, ich möchte gern Nutzen haben an dir. Erquicke mein Herz in Christo Jesu. Da steht auch dieses schöne Wort. Und das ist etwas Wunderbares, liebe Geschwister, wenn wir in dieser Weise auch einander begegnen, nicht? Steht ja nicht umsonst in der Bibel. Paulus hat es so erlebt, hat es selbst so gelebt und er spricht es auch uns zu. Also sein Gebet kommt aus dem Innersten heraus, und zwar aus dem Innersten des Herzens Christi Jesu. Ich glaube, das ist das schönste Motiv zu beten, Geschwister. Dein in mir beten, lehren, kämpfen, hat Ter Stegen gesagt. Lass mich in keiner Weise dämpfen. Dein in mir. Das ist dieses innere Bewegtsein, wie es der Apostel Paulus hatte. Wir wollen nun das Gebet uns kurz ansehen. Ich möchte, bevor wir es durchgehen, drei Hauptworte unterstreichen. Die heißen Liebe, Erkenntnis, Frucht. Die sollen uns bei diesem Gebet doch wichtig werden. Liebe, Erkenntnis, Frucht. Erkenntnis, das mittelste Stück. Von jeher haben die Männer Gottes, die Brüder, bei diesem Erkennen an 1. Mose 4,1 gedacht, wo es heißt, Adam erkannte seine Frau und sie gebar. Karl Geyer hat dazu einen sehr guten Satz geformt, den halte ich für die beste Erklärung mit. Er brachte es so zum Ausdruck, Erkennen ist das liebende Einswerden von Zweien zu dem Zwecke, neues Leben hervorzubringen. Ist im Irdischen, Natürlichen so. Es ist viel tiefer im Geistlichen so. Das liebende Einswerden von Zweien. Von ihm und von uns. Das Neues hervorgebracht wird. Hier nach diesem Wort Frucht. Das ist also dieser wunderbare Hauptgedanke, der in diesem Gebet enthalten ist. Liebe, Erkenntnis, Frucht. Ich gehe nun kurz diesen kleinen Abschnitt durch, dieses Gebet. Paulus fängt also an, um dieses bete ich. Jetzt können wir ja nur mal von diesen vier Worten die beiden letzten nehmen. Da wäre es eine Frage an uns, die heißt dann, bete ich, nicht? Und es ist mal ganz gut, wenn man sich diese Frage stellt, bete ich. Der Herr verlangt in unserem Gebet. Und ich glaube, es ist doch für uns, wenn wir ins Gebet hineinkommen, mit der Schönste, was wir haben dürfen, dieser traute Umgang mit ihm, dem ewigen Gott. Und im Gebet stille zu werden und ihn zu erfassen, ihn in uns aufzunehmen, auch seinen Sohn, den Christus. Aber wir können auch das Erste unterstreichen, um dieses bete ich, nicht? Um was beten wir? Paulus sagt, um dieses. Er hat also ein ganz bestimmtes Ziel, einen ganz bestimmten Gedanken, worum er betet für die Philipper. Nun sagt er als Erstes, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Die Liebe steht als Erstes. Es ist was Wunderbares um die Liebe, liebe Geschwister. Ich habe mich sehr gefreut heute Morgen bei diesem schönen Dienst über die Geheimnisse Gottes. Das letzte Wort hat mir so wohl getan. ist so wichtig. Kennt ihr es noch? 1. Korinther 13. Wenn ich alle Geheimnisse weiß, wenn ich alle Erkenntnis habe, aber keine Liebe habe. Man muss den ganzen Abschnitt lesen, nicht? Ach, wenn ich allen Glauben hätte, wenn ich in allen Sprachen reden könnte. Und was es alles gibt, liebe Geschwister. Und doch reicht all das, was man oft heiß begehrt, bei weitem nicht hinan an die Liebe. Gottes Liebe. Und wer in die Liebe hineingeführt wird und wer an der Liebe teilhat, ja, der hat am Wesen Gottes teil. Der wird in das Wesenhafte, in das Bleibende, ach, in das, was nie vergeht. Die Liebe vergeht nimmer, heißt es 1. Korinther 13 am Schluss von der Erklärung der Liebe. Und deswegen ist es so gut, dass wir uns öffnen für diese Liebe. Mich hat es bewegt, dass Paulus schreibt, eure Liebe. Ich hätte ja gemeint, er müsste schreiben, seine Liebe in uns, nicht? Aber er schreibt, eure Liebe. Ich verstehe es so, liebe Geschwister. Als wir zum Glauben gekommen sind, Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und einige Verse später, er hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Ich habe den Eindruck, als würde der Vater sagen, so, jetzt hast du ein Kapital von mir. Ein ganz wesenhaftes, ein ganz großes. Er hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Da haben wir manches wunderbare Zeugnis. Gott hat uns gegeben einen Geist der Kraft, der Liebe und der gesunden Sinne. Gott hat uns also wirklich mit wesenhaften, wirklichen aus seinem eigenen Herzen beschenkt. Darum sagt die Bibel, eure Liebe, die Gott dir gegeben hat. Ich denke jetzt an dieses Gleichnis, das der Herr gebracht hat von den Knechten. 10 Pfund, 5 Pfund, 1 Pfund. Wir haben das dann gesagt, der Schalksknecht, nicht? Das hat er gemacht, schön eingepackt in ein schönes Tuch und vergraben. In der Gefahr sind wir auch, Geschwister, nicht? Dass wir die Liebe, die Gott ausgegossen hat in unsere Herzen, vergraben. Es ist kaum jemand anderes, er verspürt von dem, was Gott uns gegeben hat. Und darum betet er, dass eure Liebe, die der Vater jedem Einzelnen von uns gegeben hat, dass sie noch mehr und mehr überströme. Das sind so göttliche Ausdrücke, Gott will immer überströmendes Leben in uns haben, göttlichen Reichtum. Zu diesem Überströmen vielleicht 2 Worte aus dem 1. Thessalonicher Brief. Man nennt ja die Thessalonicher die Mustergemeinde. Wenn man diesen Brief durchliest, da hat man immer Freude an allem, was der Apostel Paulus an diese Gemeinde schreibt. Dann heißt es, Kapitel 3, Vers 12, euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle. Hier spricht ihn noch eine Ermunterung zu. Der Herr mache das bei euch. In Kapitel 4, Vers 9 und 10, da sagt er, was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben. Ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Denn das tut ihr auch gegen alle Brüder, die in ganz Mazedonien sind. Ein herrliches Zeugnis, das Paulus den Thessalonichern ausstellen kann. Ihr selbst seid von Gott gelehrt. Sind wir auch, Geschwister. Das andere soll dann kommen, nicht? Liebe gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Unabhängig von welcher Richtung, von welchem Stall und wo immer sie herkommen. Einfach, es sind Heilige Gottes. Wir haben hier unsere Brüder Gaia und Hella uns besonders das eine Wort des Apostel Paulus immer wieder sagen lassen von der Liebe zu allen Heiligen. besonders aus Epheser 1, wo diese Liebe zu allen Heiligen ist. Da ist er schon wieder am Beten, dass der Vater euch gebe, Geist der Weisheit und Geist der Offenbarung, hinein in die Erkenntnis seiner selbst, damit wir mit erleuchteten Augen des Herzens in diesen göttlichen Reichtum hineinschauen. Dass wir dann wissen, die herrliche Größe seiner Berufung und so weiter. Ja, das erfasst man eben, wenn er uns seinen Geist gibt, den Geist der Weisheit, den Geist der Offenbarung, der Hüllenentwicknahme, dass man in den göttlichen Bereich hineinschauen darf. Also, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, nun kommt das Wort in Erkenntnis. Das Liebende eins werden von zweien. Ohne Liebe gibt es keine Erkenntnis. Ohne Liebe gibt es ein Wissen. Da kann viel im Kopf sein. Da kann mancher die halbe Heilsgeschichte auswendig kennen. Oder die ganze. Aber wenn das Innerste nicht erfasst ist, die wirkliche Erkenntnis, das lebendige Einswerden von Zweien. Und darum auch das Wort, das wir schon hörten in diesen Tagen, an der Frucht wird jeder Einzelne erkannt, ob wirklich diese Frucht aus dieser Liebe heraus erwächst. Erkenntnis ist also das lebendige Einswerden. Wir haben zum Beispiel in Epheser 3 auch ein Gebet des Apostel Paulus, sogenannte zweite Gemeindegebet, der Kapitel 3, Vers 19, da kann man immer wieder buchstabieren. Wir sollen erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Ich habe immer wieder gefragt, wie kann ich etwas erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt? Ich will uns einfach sagen, die Erkenntnis des Sohnes Gottes ist etwas so überaus Großes, dass wir gar nicht zum Abschluss kommen. Aber wir müssen mal anfangen. Bedenken wir an den Apostel Paulus. Als er dort sein Damaskus-Erlebnis hatte, da waren zwei Dinge, die ihm am Herzen lagen. Das erste, wer bist du, Herr? Und das zweite, was willst du, dass ich tun soll? Und diese beiden Fragen, die haben ihn sein ganzes Leben bewegt. Wer bist du, Herr? Darum finden wir es bei Ihnen, Philipperbrief, ganz stark auch wieder, ihn zu erkennen, Christus zu erkennen. Und dann eben auch das andere, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Dass die Erkenntnis auch in der richtigen Weise angewandt wird. Also erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Wer eine Luther-Übersetzung hat, der findet vielleicht etwas anderes. Aber ich finde das sehr schön. Luther hat es so übersetzt, Christum liebhaben, kennt ihr es, ist besser als alles Wissen. Deshalb habe ich gar nicht verstanden, wie kann man so übersetzen, aber so übersetzen, bis es mir dann klar wurde, dass die Liebe ja der einzige Weg ist hinein in die Erkenntnis. Und darum ist Christum liebhaben wirklich besser als alles Wissen. Schon im Alten Testament haben wir im Blick auf die Erkenntnis ein ganz wichtiges Wort, in dem kleinen Propheten Hosea, der kommt also gleich nach dem Großen, nach Daniel. Hosea 4, Vers 6, da sagt Gott zu Israel, mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr den Priesterdienst ausübest. Mir fällt gerade ein, vor vielen Jahren habe ich mal über Erkenntnis gesprochen. Da war eine liebe Schwester, die hat dann das Wort ergriffen und hat gesagt, Erkenntnis brauchen wir nicht. Wir brauchen Selbsterkenntnis, Selbsterkenntnis. Ich habe nichts dazu gesagt. Aber eins habe ich gedacht und denke heute immer noch. Eine wirkliche Selbsterkenntnis, die kriegen wir nur aus der richtigen Gotteserkenntnis. Erst wenn wir Gott erkennen, anfangen, Christus erkennen, dann kriegen wir auch die richtige Selbsterkenntnis. Dann wissen wir, wer wir selbst sind. Deswegen ist es immer ein Schmerz für Gott, Mangel an Erkenntnis. gesunde Gotteserkenntnis ist etwas ganz Wichtiges für das Volk Gottes. Und Gott sagt, weil du das verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr Priesterdienst ausübest. Nicht verworfen als Volk, aber keine Fähigkeit, keine Vollmacht, priesterlichen Dienst auszuüben. Ich glaube, so geht es auch uns, Geschwister, wenn wir nicht in der Erkenntnis bleiben. Also, dass es überströmt in der Erkenntnis, und dann kommt ein weiteres dazu, und aller Einsicht. Dieses Wort Einsicht kommt nur einmal vor, dann kommt es noch in einem anderen Wort zweimal vor, zum Beispiel Epheser 1, Vers 8, was wir auch hatten. Hier ist das Wort Einsicht in dem Sinne gebraucht, Einsicht feinen Gefühles. Und das ist gerade die Liebe, das, was uns in dieses Feingefühl, in diese feine Empfindsamkeit hineinführt. Also die Liebe möchte uns Einsicht vermitteln in diesem Feingefühl, in dieser Empfindsamkeit. Es gibt noch ein ähnliches Wort, das haben wir wohl alle mehr von Haus aus, von Natur aus, das heißt wie? Empfindlichkeit, nicht? Empfindlich, ach, das sind wir so oft. Aber Gott möchte, dass wir das ablegen, nicht? Dass wir dieses Feingefühl bekommen, aus der Liebe heraus, diese feine Empfindung. Vers 10, damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei. Ihr sollt prüfen. Dazu befähigt uns die Gottesliebe, wenn sie in unserem Herzen da ist und überströmt in die Erkenntnis hinein. Beim Prüfen will ich ein paar Worte nennen. Da ist mir als erstes wichtig, was Paulus sagt, 1. Thessalonicher 2, 4. Da sagt er, Gott, der unsere Herzen prüft. Er spricht also von sich und von Silvanus und Timotheus, mit denen er zusammen diesen Brief geschrieben hat. Gott ist es, der unsere Herzen prüft. Dass wir reden, nicht um Menschen zu gefallen, dass wir reden, um Gott zu gefallen. Es geht immer um die Ehre Gottes. Und wo die Ehre Gottes ist, da wird uns auch Heil und Hilfe zuteil. Und dann sagt die Bibel, dass wir prüfen dürfen. Ich will nur das mal kurz andeuten. Wir dürfen prüfen, was da sei, der Wille Gottes. Römer 12, Vers 2. Und das ist so wichtig, Geschwister, dass wir im Willen Gottes leben. Epheser 5, Vers 10. Wir sollen prüfen, was wohlgefällig vor dem Herrn ist. So wichtig. Wir möchten so gern unter dem Wohlgefallen Gottes leben. Setz einfach ein gewisses Prüfen voraus. Dann sagt die Bibel, prüfe dich selber, ob du im Glauben bist. Oder wir denken an 1. Korinther 11, die Einsetzungsworte für das Mahl des Herrn. Ein jeder prüfe sich selbst. Und dann esse er von dem Brot und dann trinke er von dem Wein. Aber der Herr hat es immer wieder so gern, dass wir uns erst prüfen in seinem Licht. Und Galater 6, Vers 4, ein jeder prüfe sein eigenes Werk. Wir prüfen uns so gern die anderen, nicht? Aber der Herr sagt, prüfe dein eigenes Werk. Wir sollen prüfen also, was vorzüglicher ist. Bei dem Vorzüglichen, ich habe mir das Wort ein wenig angesehen im Wörterbuch, da geht es um das Wesentliche, um das Seiende, um das, was durchträgt, besonders die Lehre, dass die Lehre, die Gott uns gibt, uns durchträgt. Es geht darum, prüfen, was vorzüglicher ist, zu achten auf die Dinge, worauf es ankommt. Und da habe ich wieder den Eindruck, Geschwister, es gibt da nichts Besseres als dieses Feingefühl der Liebe, das uns dazu verhilft, dass wir das tun können. Dann heißt es weiter eine Zielsetzung, worum wir das machen sollen, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Das Wort lauter wird manchmal wiedergegeben mit aufrichtig, mit echt, mit unvermischt. Beste Wiedergabe, wörtliche würde wohl sein, sonnenklar. Dass da ein Glas wäre, ganz sauber, und das hellste Licht, das wir haben, jetzt die Sonne, kann durchstrahlen, rein und fleckenlos. So möchte der Herr, dass wir so lauter sind im göttlichen Licht, dass göttliches Licht bei uns durchstrahlen kann. Es ist überhaupt ein Wunder, dass die Bibel uns sagt, einsbare dir Finsternis, dass wir in dieses wunderbare Licht Gottes hineingenommen worden sind. Dass die Bibel sagt, jetzt seid ihr Licht im Herrn. Und darum dürfen wir so lauter sein, dass dieses Licht durchscheint. Und das Zweite, dass wir unanstößig sind. Bei dem Unanstößigen kommt es eben sehr auf das Gewissen drauf an, dass man das Gewissen beachtet. Paulus sagt es etwa so, Apostelgeschichte 24, 16. Er übt sich alle Zeit, ein gutes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Das ist beachtenswert, nicht? Er übt sich, nicht? Er sagt nicht, ich habe immer ein gutes Gewissen. Nein, er achtet auf sein Gewissen und übt sich, dass dieses Gewissen ohne Anstoß ist. Und dann sagt er, vor Gott und den Menschen. Ich habe immer erlebt, dass mancher ganz kühn sagt, klingt ja zunächst auch sehr gut, ich bin doch vor Gott verantwortlich. Stimmt ja im gewissen Sinne. Aber teile dir auch einen Bruder mit, eine Schwester mit. Alles sehr wichtig. Wir können immer Dinge übersehen. Es ist gut, immer wieder eine Korrektur zu haben. Und der Zielgedanke von diesem Gebet ist, hinein in den Tag Christi Jesu. Und das sollte uns immer wieder bewusst sein, liebe Geschwister. Bei uns noch viel mehr als bei all den früheren Generationen. Wir eilen dem Tage Christi Jesu entgegen. Und dann werden wir an diesem Tage so offenbar sein und werden, wie wir uns haben vom Herrn, durch seine Liebe und durch die Erkenntnis haben gestalten lassen. Wir werden alle vor dem Bema, vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf das ein jeder empfange, was er bei Leibesleben getan hat. Die Übersetzungen sagen, es sei gut oder böse. Das Böse gefällt mir nicht, da steht ein besonderes Wort, Paulus, das heißt richtiger, es sei wertlos. Sind wir eigentlich bei dem, was die Schrift uns sagt? Wir sollen zusehen, wie wir alle auf den Grund bauen. Da können wir bauen Gold, Silber, Edelsteine, das ist das Gute, das Bleibende, oder das Wertlose, was verbrennt, Holz, Heu, Stroh, nicht? Die kurze Symbolik dazu kennen wir ja nicht. Gold, ein Bild für den Glauben, alles, was wir im Glauben tun. Silber, das Bild der Erlösung, was wir als Erlöste auf diesem Grund bauen. Edelsteine, ein Bild für die Herrlichkeit. Hängt sehr eng zusammen mit der Einheit der Kinder Gottes, wie wir uns darin bewegen, liebe Geschwister. Der Herr hat gesagt, die Herrlichkeit, die der Vater mir gegeben hat, habe ich euch gegeben. Warum? Auf dass sie alle eins seien, gleich wie wir eins sind. Holz, das rein menschliche. Wir können auch rein menschlich auf diesem Grund bauen. Heu. Jetzt ist noch das Gras, das Blume da, wird gemäht, schon verwelkt. Also ein Bild für das Vergängliche. Wenn die vergänglichen Dinge uns wichtiger sind als das Ewige. Und dann kommt noch das Stroh. Was fehlt beim Stroh? Oben die Ehre, nämlich die Frucht, nicht das Fruchtleere. Hinein auf den Tag Christi Jesu. Paulus redet viel vom Tag Christi Jesu. Beim Tag Christi Jesu nur darauf achten, das ist nicht zu verwechseln, oder das darf man nicht verwechseln mit dem Tag des Herrn. Der Tag des Herrn oder der Tag Jehovas ist etwas, was wir im Alten Testament haben. Und der Tag Jesu Christi oder der Tag Jesu, des Herrn Jesu, das ist das, was der Gemeinde angeht. Das eine betrifft das erste Kommen des Herrn, wenn er jetzt wiederkommt, für die Gemeinde. Und das andere betrifft die Wiederkunft des Herrn für Israel. Wir haben also die Dinge zu erkennen und zu verstehen. Dann verstehen wir auch manche Dinge in der Bibel besser. Manche sagen, gibt doch Widersprüche in der Bibel. Da heißt es, einmal ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und dann steht in der Bibel, alle Augen werden ihn sehen. Und dann sagt man, ja, was stimmt nun in der Bibel? Die Bibel ist voller Widersprüche. Nein, 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 man muss es verstehen. Das eine betrifft das Kommen des Herrn für die Gemeinde. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Er heiligt sich für uns, nicht? Alle Augen werden ihn sehen, wenn er für Israel sichtbar erscheinen wird. Einmal heißt es, er kommt nur in den Lufthimmel. Das andere Mal heißt er, er kommt auf die Erde. Wieder das Gleiche, nicht? Widerspruch, nein. Für die Gemeinde kommt er in den Lufthimmel und die Gemeinde wird ihm entgegengerückt. Für Israel kommt er auf den Ölberg. Werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Das darf man einfach unterscheiden und es ist gut, wenn man das tut. Da kommt man aus Widersprüchen heraus und kommt in eine schöne Klarheit hinein. Also, dass ihr lauter und unerschütterlich seid auf den Tag Christi. Nun heißt es hier, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit. Erfüllt, also voll bis oben hin, möchte der Herr das schenken. Das wäre was Wunderbares. Was ist nun die Frucht der Gerechtigkeit? Wir kennen alle Frucht des Geistes, Galater 5, 22. Die meisten können es ja auswendig sagen, das Neunfache, nicht? Liebe, Freude, Friede und so weiter, nicht? Nicht? Dann gibt es Epheser 5, Vers 8, die Frucht des Geistes, die ist nur dreifach, steht in aller Gütigkeit, aller Gerechtigkeit und aller Wahrheit. Kann man also auch jetzt schon sehen, Frucht der Gerechtigkeit steht nicht da, was das ist. Da müssen wir fragen, was könnte das sein, die Frucht der Gerechtigkeit. Die ersten beiden Worte, die ich nannte, kommen nur einmal vor. Frucht der Gerechtigkeit kommt dreimal vor im Neuen Testament. Hier im Philipperbrief das eine Mal, dann im Hebräerbrief. Ich will die Stelle gerade einmal lesen. Hebräer Kapitel 12, Vers 11. Alle Züchtigung aber erscheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Hernach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Da hatten sie Philipperbrief, Frucht der Gerechtigkeit am Tage Christi Jesu. Hier haben wir also auch den Gedanken hernach, nicht jetzt. Und die dritte Stelle steht bei Jakobus, Kapitel 3, Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden wird denen gesät, die Frieden stiften. Also hier sehen wir, jeder, der Frieden stiftet, der wirklich ein Kind des Friedens ist, bei jeder Saat des Friedens, gibt es dann eine Ernte. Und die Ernte heißt Frucht der Gerechtigkeit. Wir sehen also an diesen drei Stellen, wo dieses Wort vorkommt, Frucht der Gerechtigkeit ist zukünftig. Ich hätte ja gerne etwas über die Gerechtigkeit gesagt, aber ich sehe, unsere Zeit ist um. Ich muss gleich Schluss machen. Aber Gerechtigkeit ist ein wunderbares Wort. Kommt am häufigsten im Römerbrief vor, soviel ich weiß, 34 Mal. Fängt an, im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit geoffenbart. Es geht um seine Gerechtigkeit und so weiter. Ja, was ist um die Frucht der Gerechtigkeit? Sie wird also am Tage Jesu Christi offenbar werden. Ich verstehe es so, liebe Geschwister, dass die Frucht der Gerechtigkeit für jeden Einzelnen seinen kommenden Platz ausmachen wird in den kommenden Ewigkeiten. Karl Geyer hat es mal so gesagt, Gott lässt niemand von uns an die Schalthebel seiner Weltregierung herantreten, der hier unten nicht gelernt hat. Hier ist einfach unser Platz der Einübung. Und je mehr auf dem Wege der Liebe, der Erkenntnis die Frucht reift, wird eben auch unser kommender Platz bestimmt werden. Nun steht aber ein wunderbarer Schlussgedanke noch da. dass wir gar nicht ängstlich werden brauchen, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum ist. Göttliches in uns bringt nur der Herr hervor. Und darum ist unsere Gemeinschaft mit dem Herrn etwas so überaus Wichtiges, eben auch gerade im Gebet, liebe Geschwister, dieser Umgang mit ihm, dass er in uns das hervorbringt. Das wurde im Alten Testament schon in schöner Weise gesagt, nicht nur im Neuen Testament, Hosea, Kapitel 14, Vers 8. Da heißt von ihm, ich bin wie eine grünende Zypresse. Und dann sagt es weiter das Wort, aus mir wird deine Frucht gefunden. Der gleiche Gedanke, den wir hier haben, die durch Jesum Christum ist. Schon im Alten Testament, aus mir, aus dem Sohne Gottes, wird deine Frucht gefunden. Wir mögen ans Neue Testament denken, Johannes 15, Vers 15. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wie geht's weiter, der bringt viel Frucht, ja. Und der Schlusssatz seines Gebetes heißt, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Das ist wirklich Ziel aller Heilsgedanken Gottes. Seine Ehre, seine Herrlichkeit, seine Lobpreisung. Das haben wir Epheser 1 auch gehabt. Dreimal das Wort, dass wir was sein zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Dass wir sein zur Herrlichkeit, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Hier zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Ich glaube, dass unser Gebetsleben, genau wie beim Apostel Paulus, ein wichtiger Schritt wäre, dass wir hinkommen zu diesem wunderbaren Ziel. Wir machen das, damit du noch ein Wort sagen willst.
Ja, ich möchte herzlich danken für das, was du gesagt hast. Ich kann mich da ganz dahinter stellen. Ich denke, dass wir noch jetzt einfach unter diesem Eindruck einfach noch mit Gott reden. Ja, du weißt, wenn wir so ganz persönlich angesprochen werden, dann merken wir auch immer wieder, wo wir unsere Mankos haben. Und wir möchten dich ganz besonders bitten, Herr, dass du uns auf den Gebieten unseres Lebens immer wieder ganz besonders ansprichst, Herr, wo wir diese Mankos haben und ganz besonders auch da, wo uns einfach die brennende Liebe zu dir fehlt oder da, wo wir spüren, Herr Jesus, dass einfach Menschen da sind, die die Liebe, die du uns gegeben hast, nicht fließen lassen, dann lass uns das auch wissen, Herr, dass wir das bereinigen können. Wir möchten einfach, Herr Jesus, dass diese wunderbaren Dinge, die du in uns hineinlegst, deine Liebe und die Früchte auch des Heiligen Geistes, dass das einfach wachsen kann. Und wenn wir hier zusammen sind, dass wir nicht nach Hause gehen, Herr, so wie wir hergekommen sind, sondern dass sie ständig etwas tut. Bitte dich auch, Herr Jesus, dass du es einfach in dieser Weise schenkst, dass die Gemeinschaft, die wir untereinander haben, dazu dient, Herr, dass wir über solche Dinge miteinander reden und auch da und dort einander noch ganz konkret weiterhelfen können. Ich möchte dir jetzt auch die kommenden Tage, die wir miteinander hier verbringen, in dieser Weise dir hinlegen. Und auch den Abend, Herr, die Stunden, die wir noch vor uns haben, legen wir dir hin. Bitten dich einfach, Herr, dass du uns segnest, bewahrst, das, was wir gehört haben, vertiefst. Und so segne uns der Herr und behüte uns und er lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein heiliges Angesicht auf uns und schenke und erhalte und vertiefe in uns seinen Frieden. Amen.